Sie hören SWR Kultur. Schönen guten Morgen. Natürlich ist das schön für jeden Heimatverein, für alle, die Brauchtum pflegen, wenn die UNESCO diese Tradition als Kulturerbe anerkennt. Die schwäbisch-alemannische Fastnacht zum Beispiel, Schäferläufe, traditionsreiche Volksfeste, die Hip-Hop-Kultur aus Heidelberg. Nur bis zu welchem Grad ist das sinnvoll? Als immaterielles Kulturerbe sind bereits ein paar hundert Ausdrucksformen weltweit verzeichnet. Und natürlich möchten immer neue Interessenten auf die Liste, zum Beispiel jetzt auch die badischen Schnapsbrenner mit ihrer Brennkunst. Darüber spreche ich jetzt mit Marleen Meissner von der UNESCO-Kommission in Deutschland, die dafür zuständig ist, solche Antragsverfahren zu organisieren. Hallo Frau Meissner.
Guten Tag.
Lachen Sie manchmal eigentlich auch über Anträge, die Sie bekommen, weil die so skurril sind?
Lachen ist vielleicht der falsche Begriff, aber man lernt auf jeden Fall immer wieder Neues, wenn man die Vielfalt dieser Anträge sich anschaut, was es da alles gibt, angefangen von sozialen Praktiken über Handwerkstechniken, zum Beispiel bestimmte Formen der Stickerei oder der Blaudruck. Das sind alles super spannende Anträge, wo man sich denkt, Wahnsinn, was es alles in Deutschland gibt. Und genau dafür ist dieses Verfahren ja auch da und unser bundesweites Verzeichnis, um aufzuzeigen, welche vielfältigen kulturellen Praktiken es in Deutschland zurzeit gibt und wie viele Menschen sich damit auch identifizieren. Und ich freue mich auch jedes Mal über eher jüngere Kulturformen, wie eben zum Beispiel die Hip-Hop-Kultur in Heidelberg oder auch jetzt jüngst die Berliner Techno-Kultur, die eingeschrieben wurde, weil man damit auch zeigen kann, dass Kulturerbe eben nichts Verstaubtes sein muss, sondern auch wirklich moderne Kulturformen mit einbeziehen kann.
Und jetzt habe ich ja auch noch so getan, als wäre das womöglich ganz einfach, hoppla hopp, eine Tradition als immaterielles Kulturerbe anerkennen zu lassen. Dabei ist es ja gar nicht so leicht. Was ist denn der entscheidende Punkt, von dem Sie sagen, das muss erfüllt sein, sonst hat der Antrag von vornherein gar keine Chance?
Also unbedingt wichtig ist es zunächst, dass es eine Trägergruppe gibt, also dass es eine identifizierbare Gruppe von Menschen gibt, die eine Tradition praktizieren, die sie für sich selbst als identitätsprägend und als wichtig bezeichnen. Das muss dann in dieser Bewerbung nachgewiesen werden. Und dann ganz wichtig ist es eben auch, die zwei Hauptkriterien, die auch von der UNESCO definiert sind, dass es mit der nachhaltigen Entwicklung in Einklang steht und dass es eben mit den Menschenrechten oder im Prinzip dann auch mit der bundesdeutschen Gesetzgebung übereinstimmt.
Das ist also auch eine ganze Menge Arbeit, kann man ruhig so sagen. Was haben denn dann jetzt beispielsweise die Badener Schnapsbrenner davon, wenn ihre Brennkunst als immaterielles Kulturerbe anerkannt werden würde, wie jetzt beispielsweise der Slivovitz in Serbien?
Also so eine Listung als immaterielles Kulturerbe, vor allem wenn man dann auch wirklich auf die UNESCO-Liste kommt, was ja nochmal ein Unterschied ist zu unserem deutschen bundesweiten Verzeichnis, das noch keine UNESCO-Liste ist. Aber wenn man tatsächlich UNESCO-Kulturerbe ist, dann hat das ganz viele positive Effekte. Zunächst erstmal die allgemeine Bewusstseinssteigerung. Also das erreichen wir auch schon mit unserem bundesweiten Verzeichnis, dass die Leute vor Ort auch darauf aufmerksam gemacht werden, was für tolle Sachen sie eigentlich in ihrer eigenen Stadt, in ihrer eigenen Region oder in ihrem Bundesland haben. Viele wissen das selber gar nicht von sich, was in der Nachbarschaft existiert. Und dadurch wird die regionale Identität auch wirklich gestärkt. Die Einwohnerinnen und Einwohner sind stolz darauf, regelrecht, das kriegen wir auch zurückgemeldet, wenn ihre Kulturformen aus der Nachbarschaft da Eintrag gefunden haben. Und dieser Effekt bringt auch mit sich, dass man zum Beispiel jetzt im Falle der Schnapsbrenner auch eine Wertschätzung für regionale Produkte erhöht, Touristen vielleicht sogar anwirbt und letztendlich dadurch auch Nachwuchs gewinnt. Denn das ist noch ein großer, wichtiger Punkt, der auch damit erreicht wird. Man kommt in die Medien und auf einmal werden vielleicht auch junge Menschen
auch
noch mehr
Unterstützer
interessiert.
Genau. Die Frage ist natürlich aber, wie weit reicht jetzt das Ganze? Wie viel immaterielles Kulturerbe kann es geben, ehe die ganze Sache dann irgendwann vielleicht auch inflationär wird? Also wenn jetzt das Steigerlied Kulturerbe ist, das Kasperle-Theater, der Sütterlin-Club im Eichsfeld und vieles andere, wann würde es zu viel?
Also zu viel ist eigentlich falsch gesagt, weil es geht um eine Bestandsaufnahme der kulturellen Vielfalt Deutschlands. Das ist das Ziel des bundesweiten Verzeichnisses. Das heißt, rein theoretisch kann eigentlich gar nicht zu viel darauf sein. Wann es problematisch wird, ist, wenn es die Bräuche gar nicht mehr gibt. Also wenn sie vielleicht noch auf dem Verzeichnis stehen, aber de facto eigentlich gar nicht mehr praktiziert werden. Da müsste man dann einen Prüfmechanismus einführen, den es so in Deutschland noch nicht gibt. Aber wir sind da gerade dabei, auch diese Mechanismen zu überarbeiten. Deutschland ist seit 10 Jahren diesem Übereinkommen beigetreten, also jetzt noch nicht so lange im Vergleich zu anderen Ländern. Und vielleicht wird es in Zukunft da auch einen Prüfmechanismus geben, der genau danach schaut, ist das denn noch immaterielles Kulturerbe in Deutschland?
Marlene Meisner war das von der Deutschen UNESCO-Kommission über das Verfahren zur Anerkennung von immateriellem Kulturerbe. Und wenn Sie jetzt für die Sache entbrannt sind, vielleicht sogar mit einem Brauchtum selbst in die Liste aufgenommen werden wollen, nehmen Sie am besten an einer Podiumsdiskussion teil, heute Abend in Stuttgart im Alten Schloss ab 18 Uhr. Vielleicht reift dort ja auch manche Idee zu einem neuen Kulturerbe. Frau Meisner, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Sehr gern.